Blasi gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über vier Themen. Der Marcel Dettling, neuer SVP-Präsident. Viele, auch der Markus Somm, sehen das als Glücksfall. Dann die SVP gegen den Rösti, den Bundesrat. Die Schweiz und die Sicherung von der Stromversorgung damit eigentlich nicht da. Dann Terror in Moskau, was meint der Putin dazu? Ein Entscheidungstag für den Donald Trump. Kann er die 450 Millionen Buß zahlen oder nicht? Also der Marcel Dettling, einstimmig zum neuen SVP-Präsident gewählt worden. Markus, neuer Toni Brunner ist gesucht worden, hat man gefunden?
Ja, ich weiss nicht, er ist wahrscheinlich sogar noch härter als der Toni Brunner. Ich finde, Toni Brunner war ja auch noch ein unglaublich charmanter Mensch gewesen. Das ist der Marcel Dettling schon auch. Aber ich finde, politisch ist er ein unglaublich schlauer Sieger.
Also man muss noch sagen, die SVP ist eine Partei der Milliardäre, Blocher und Martullo, der Akademiker, Köppel und Vogt, der Banker, Tommy Matter. Und jetzt will man sich wieder das Bauern-Image-Mäntel umhängen. Man ist schon mit dem Heuwagen in die letzte Veranstaltung hineingekommen und hat darum den Marcel Dettling gewählt. Aber ich glaube auch, der Toni Brunner war eine einmalige Figur, schon mit 21 Nationalwahl. Dann bis zum SVP-Präsident ist gekommen, hätte locker können Bundesrat werden können. Aber er ist dann eben lieber Bauer geblieben und ist wieder zurückgegangen. Dann ist der Dettling glaube ich ein bisschen anders unterwegs.
Nein, finde ich nicht. Bei Marcel Dettling ist es sehr ähnlich. Da glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass der wahnsinnig gerne Bundesrat werden würde. Sondern das ist aus meiner Sicht einer der besten Parteipräsidenten. Das ist offensichtlich und das zeigt etwas ganz anderes. Die Bauern haben einfach ziemlich viel politisches Talent in der Schweiz. Die SVP hat sehr viele Bauern nach wie vor. Sie müssen sich gar kein Mäntel umhängen. Sie haben die meisten Bauern in ihrer Fraktion. Und man muss noch mal zum Beispiel auch an Ritter denken, der in der Mitte ist, was für ein genialer Präsident er ist vom Bauernverband. Bauern sind politisch unglaublich talentiert. Und das ist der Grund, warum der Marcel Dettling ein Glücksfall ist, aber auch für uns. Für
also Land. Nein, du hast natürlich gestern in der Kolumne in der Sonntagszeitung das Hohelied auf Bauern gesungen, seit der Staatsgründung etc. Totale Verklärung. Das sind die wahren, die besten, die allerwichtigsten Schweizer. Das ist näher an einer Boden- und Blutideologie. Ja, es ist so.
Aber es ist schön, wie du alles falsch zitierst. Nein. Das einzige Wort, das jetzt hier gestimmt hat von der Adjektiv, ist wichtig. Und ich habe gesagt, sie sind wichtig in der Geschichte der Schweiz. Und das ist wirklich einzigartig, das ist enorm wichtig, weil, wie gesagt, Staatsgründung geht auf Bauern zurück und auf Handwerker. Aber zuerst waren Bauern und nachher Bürger von der Stadt Zürich und Stadt Bern. Das, sind die zwei, das ist die zweite Phase, die auch wichtig war.
Aber du verklärst ja, wie das schon der Leo Tolstoi gemacht hat. Dabei, auch seit der Zeit von Tolstoi und vor allem auch seit der Zeit von der Gründung am Rütli, hat sich die Welt verändert. Früher ist das Agrar. Gesellschaft war, der Mythos der Bauern war, dann Industriegesellschaft, dann Dienstleistungsgesellschaft und jetzt Informationsgesellschaft. Und du singst immer noch das hohe Lied der Bauern, der Besten und der Grössten und der Wichtigsten. Dabei sind sie noch 2% vom Bruttosozialprodukt, das sie beisteuern.
Okay, zuerst muss ich dir mal einfach danken, dass du mich mit dem Tolstoi vergleichst. Das ist natürlich hervorragend, das ist jetzt Weihnachten für mich.
Aber
du hast einen schönen Artikel über in der Zürich Zeitung über dich und ich bin jetzt der Tolstoi. Das sehr schön. Nein, und das Zweite ist, Roger, das ist ein Phänomen, 2% hast du völlig recht, ganz wenig. Der politische Einfluss der Bauern im Bundeshaus ist immer noch extrem groß.
Aber warum?
Und das gilt übrigens für alle Länder. Das ist das Interessante. In allen Ländern sind Bauern eine unglaublich starke politische Macht. Ein Grund ist sicher, dass sie Eigentum haben, dass sie Eigentum am Boden haben. Der Boden ist etwas Wichtiges. Bauern kannst du nicht wegbringen. Bauern kannst du auch nicht so leicht enteignen. Deshalb sind sie eigentlich in allen Ländern wichtig. Aber in der Schweiz sind sie speziell wichtig, weil sie seit dem 14. Jahrhundert Politik prägen in der Schweiz. Und das ist immer noch so. Und das Know-how ist immer noch da.
Aber das ist doch irgendwie auch noch grotesk. Das sind die Bauern, die eigentlich eben viele in der SVP sind. Dort ist man gegen einen starken Staat. Und von was lebt man? Vom Staat?
Vom Staat. Und ich finde, Direktzahlungen sollte man so abbauen. Da hast du alles recht in den Bauern. Politik, finde ich, gibt sehr viele Sachen, die ich nicht gut finde, die ich falsch finde. Ich finde, man muss die Landwirtschaft subventionieren, aber das System, das wir mit den Direktzahlungen angefangen haben, ist ganz schlecht. Da wird der Bauer direkt subventioniert. Der ist nicht mehr der selbstständige Unternehmer. Das ist alles falsch. Und man kann sicher sehr viele Reformen machen. Aber der Punkt ist etwas anderes. Und das wollte ich zeigen, auch beim Dettling. Sie haben einfach ein politisches Know-how, das einzigartig ist. Und das Lustige ist eben, dass wir Schweizer auch das auf eine Art anerkennen. Alle Schweizer, die meisten sagen irgendwann noch, ich bin dann auch noch Bauer gewesen und so weiter, logischerweise, weil überall in Europa sind die Leute alles Bauern gewesen, aber in der Schweiz gehört das ein bisschen zu der Kultur von dem Land, dass man das Bäuerische immer, man kann sagen, verklärt hat, aber es ist halt so.
Genau, man hat einen gewissen Minderwertigkeitskomplex. Eben sie tun auch die Natur aufrechterhalten, obwohl auch das nicht stimmt. Sie sind ja gegen den Abbau von Pestiziden etc. Sind auch gegen die ganzen Massnahmen vom Klimawandel und so weiter. Wenn der Dettling sagt, das ist ja lässig, wenn da ein bisschen wärmer wird und so, dass dann oben in den Bergen möglicherweise Wasser fällt, das übersät er also grosszügig. Also es ist alles irgendwie rational, nicht ganz nachvollziehbar, die Macht der Bauern, und wo eben ihnen ermöglicht, dass der Staat, wo sie eigentlich prinzipiell ablehnen, weitestgehend, sie eigentlich voll finanziert.
Nein, aber das finde ich alles völlig rational. Ich habe es gesagt, noch eines. Bauern sind Leute, die einfach gut Politik verstehen und das Land gut verstehen.
Und die anderen nicht.
Und das ist ein Vorteil. Ja, offensichtlich. Schau jetzt mal, ich weiss nicht, der Küngeli-Züchterverein ist halt nicht so einflussreich in den Bauernverband. Und schau mal, Economie Suisse an, ein Verband, der nicht mehr weiss, wie er Abstimmungen gewinnen kann. Die sollten in die Schule zum Bauernverband. Und das ist der Punkt, das ist durchaus rational. Das Zweite, was du vorher gesagt hast, dass Bauern Umweltverschmutzer sind, das ist vollkommen ein Mumpitz. Im Gegenteil. Wenn die Landschaft in der Schweiz noch schön ist, dann liegt das an den Bauern. Nur die Bauern pflegen die Landschaft. Und drittens, was der Marcel Dettling gesagt hat zum Klimawandel, stimmt auch. Es ist eben ambivalent, der Klimawandel. Der Klimawandel bringt Nachteile, bringt Probleme, bringt Krisen, er bringt aber auch einen Vorteil. Und einer davon ist, Pflanzenwachstum ist viel grösser. Wir haben viel grössere Ernten weltweit gesehen. Seit den letzten 30 Jahren, das hat enorm zugenommen. Das hat mit dem CO2-Gehalt zu tun in der Atmosphäre.
Also, der Klimawandel ist die grösste Bedrohung der Menschheit, und die Bauern, ein bisschen kurzsichtig, tun das abspielen. Nein, dieser Verklärung, du natürlich auch. Das finde ich wirklich fatal. Reden wir zum zweiten Thema. Die SVP hat einen neuen Star. Es ist der Bundesrat Rösti, hat ein Stromgesetz, das ist das wichtigste Gesetz, ist jetzt runtergefallen bei der SVP, nachdem er noch im Nationalrat zugestimmt hat. Und vor allem Zürcher haben dagegen gestimmt, unter Anführung von der Martullo Blocher, oder?
Genau, und ich muss sagen, für die SVP ein riesen Erfolg, weil es natürlich zeigt, dass sie eben nicht den Fehler machen, den die FDP immer wieder macht, dass sie sich als fast geiselhaft begehend von ihren Bundesräten, wenn sie das Gefühl haben, ihre Basis gutiert das eigentlich nicht, was der Bundesrat beschlossen hat, wir können da gescheiter Widerstand leisten. Dann machen sie das so. Übrigens wie Gewerkschaften und die SP natürlich auch. Kein Gewerkschafter hat jetzt irgendwie Baumschneider unterstützt logischerweise bei der 13. AV-Rente. Man weiss, dass der Bundesrat eine andere Rolle hat. Nur die Freisinnigen, mit die ein bisschen weniger, aber vor allem die Freisinnigen sind immer in dieser Sippenhaft, wie man jetzt wieder sieht bei den Europa-Verträgen.
Also das Stromgesetz ist ausgehandelt worden, das ist ein Kompromiss. Unter anderem vor allem 16 Projekte für die Wasserkraft, die extrem wichtig ist in der Schweiz, dazu noch Projekt Wind und Strom. Und das wird jetzt, also wenn die SVP durchkommt am 9. Juni, nicht passieren. Der Rösti ist zuständig für die Strom- und Energiesicherheit in der Schweiz, ist vehement dagegen. Und da muss man doch auch noch sagen, er sagt doch, wir müssen möglichst wenig Abhängigkeit haben vom Ausland, wir müssen möglichst viel Strom bei uns produzieren. Und die SVP, die immer sagt, EU und all das ganze Zeug, und der Markus Somm sagt das gleich, nein, wir wollen dort nicht dabei sein, indem sie uns schwächen auf der Energie. Ebene, sagt der Herr Rösti, SVP-Bundesrat, haben wir mehr Abhängigkeit vom Ausland. Völlig kontradiktorisch und völlig kontraproduktiv.
Nein, es ist natürlich anders, weil Frau Martullo hat das ja eigentlich noch gut erklärt. Es ist natürlich schon befürchtet, da, dass wenn man jetzt den Mantel als angenommen hat, hätte man noch mal 5 Jahre vergeudet an Zeit mit den erneuerbaren Energien, wo wahrscheinlich der Widerstand eben trotzdem gross bleibt. Übrigens bei der Wasserkraft eben auch. Die 16 Projekte, die wären überhaupt nicht sicher gewesen, dass die durchkommen. Wir haben jetzt noch beim Grimsel immer noch einen unglaublichen Widerstand wegen ein paar Insekten, die dort rumfliegen und vielleicht nachher nicht mehr rumfliegen können. Nein, der Punkt ist schon das Argument, und das finde ich ein gutes Argument, trotzdem bin ich nach wie vor für den Mantelerlass. Es geht wahrscheinlich nicht so schnell, wenn man jetzt den Mantelerlass hat, als umgekehrt, wenn man einfach sagt, hey, wir brauchen grosse Öfen, und zwar ganz schnell. Und ich kann dir sagen, Roger, die Atomkraftwerke kommen ganz, ganz schnell. Zuerst kommen aber noch Gaskraftwerke, so wie die Deutschen bauen schon lange Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke, haben sie alle wieder angestellt. Die Energiewende ist eines der grössten Desaster für Europa. Du hast vorher gesagt, der Klimawandel ist die grösste Bedrohung. Nein, die grösste Bedrohung war die Energiewende von den Deutschen und hat Deutschland selber kaputt gemacht. Und wir haben Gott sei Dank noch korrigieren können. Und von dem her spielt nicht so eine Rolle. Für die Albert-Rösti spielt es nicht so eine Rolle. Mantelerlass hin oder her. Wenn er durchkommt, ist gut. Wenn er nicht durchkommt, ist auch nicht so schlimm.
Nein, ist natürlich völlig falsch. Es ist vor allem die Wasserkraft, die könnte stärker unterstützt werden. Und die meisten Naturschutzorganisationen, auch die Stiftung für Landschaftsschutz, haben gesagt, wir machen das. Es hat immer noch ein paar kleine, die monieren etc. Man könnte das durchbringen. Nein, ich glaube, das ist wichtig. Und die SVP, wie du sagst, ja, die ist immer auf der Seite des Volkes. Haben wir jetzt gerade gesehen bei der 13. Rente. AHV völlig daneben gelegen. Auch ihre eigenen Leute haben dagegen gestimmt. Und sie werden wieder daneben liegen, wahrscheinlich bei dieser Abstimmung über die 10%-Initiative. Bei der Krankenkassenprämie. Nein, ihre Bundesräte sind irgendwie denen gleich. Die fallen denen im Rücken. Auch der Parmelin ist ja für das ganze Gesetz. Und das zeigt, dass die SVP faktisch immer noch eine Oppositionspartei ist und im Bundesrat will sie, aber dann einfach immer nein.
Wieso regst du dich denn überhaupt nicht über die SP auf? Die SP macht Initiativen, die voll gegen das Bundesamt für Sozialversicherung sind, wo Sozialdemokraten sitzen mit einer sozialdemokratischen Bundesrat. Da regst du dich die ganze Zeit gar nicht auf. Das ist gleich, wie es halt Linke sind, die hast du gern, die Rechten hast du nicht gern.
Und dann nein, hör doch jetzt auf.
Es ist offensichtlich.
Was?
Die Linke haben jetzt genau das Gleiche gemacht bei der 13. Rente. Es ist gegen den Willen von ihrer eigenen Bundesrätin.
Ja, die
13. Rente, nein, auch schon vorher ist es völlig gegen den Willen. Es ist auch gegen den Willen von Alain Berset. Übrigens, Alain Berset ist 12 Jahre in dem Departement gewesen, und es ist auch gegen seinen Willen gewesen, lieber Roger. Also es kannst du nicht genau, es ist genau das Gleiche bei der SVP. Das ist wirklich Mumpitz.
Aber das macht es nicht besser. Und
das ist gut, weil wir haben ein System, wo wir einen Bundesrat haben, das ist eine Kollektivregierung, eine Kollegialitätsregierung. Es ist völlig normal, dass Parteien nicht immer der gleichen Meinung sind wie ihre eigenen Bundesräte. Und ich sage es noch einmal, die FDP ist genau aus dem Grund untergegangen, wie sie zum Beispiel jetzt auch wieder EU-Verträge folgt, die Enya Tsourgassis meiner Meinung nach nicht gut gemacht hat und jetzt wahrscheinlich wieder in den Untergang reinfährt. Das sollte man nicht.
Genau. Und in welcher Partei bist du eigentlich, Markus?
In der FDP, deshalb rege ich mich auf. Und du bist in der SP und regst dich nicht auf.
Das ist einfach ein Unsinn. Das weißt du wieder genau. Ich bin noch nie in einer Partei
Ich bin Journalist. Ich muss auch immer sagen, dass ich nicht Trump-Freund bin. Jetzt musst du halt mal
Nein,
sagen, du bist nicht SP-Freund.
Aber du weißt, gegen besseres Wissen, es ist doch keine Comedy-Show da. Was
du
ist los?
Du bist auch gegen besseres Wissen. Du tust mir die ganze Zeit Züge unterstellen.
Was?
Bisschen gut. Nochmal gerade zum Beispiel vorher haben wir auch wieder nicht genau zitiert. Ich habe gesagt, für die Basis von der SVP ist es wahrscheinlich so, dass der Mantelerlass nicht gut ist. Der wollen es nicht. Ich habe nicht vom Volk geredet. Du hast gesagt, die SVP-Basis ist das Volk.
Ich habe gesagt, die SVP-Basis hat gegen ihre Parteiführung bei der 13. AHV-Rente gestimmt und werden es wahrscheinlich auch da wieder machen. Oder? Das habe ich gesagt. Und das ist
ein Faktum. Nein, aber du hast nicht mich richtig zitiert. Du hast gesagt, ich hätte gesagt, die SVP sei dort eine Partei, die immer das Volk vertrete, und sie haben gar nicht gesagt. Sie tun ihre Basis vertreten, wie die SP deine Partei auch.
Also, nochmal, es ist nicht meine Partei, aber du bist einfach unbelehrbar. Also, das muss ich hinnehmen. Ich weiss, es tut meiner Psyche nicht so gut, aber ich weiss auch nicht, wieso ich das immer wieder mache vor der Hand. Und mache ich es noch. Also, wenn wir schauen, das nächste Thema. Anschlag in Moskau, katastrophale Situation, keine Sicherheitsmaßnahmen vor Ort. Der Putin hat sofort reflexartig Ukraine beschuldigt, ohne jeden Beweis, obwohl die ganz klaren Beweise vorliegen, dass es eben nicht Ukraine war, sondern eben ISK aus Afghanistan vor allem. Und er will das natürlich wieder als Vorwand nehmen und wahrscheinlich noch mehr gegen die Ukraine machen und vielleicht eine Mobilisierung anbringen etc. Also eigentlich für den Putin ist das wirklich himmeltraurig, oder?
Ja, es ist sehr peinlich vor allem auch, oder? Weil er nicht einmal in Moskau die Sicherheit kann, gewährleisten und er hat ja den Krieg geführt gegen die Ukraine mit den absurden Behauptungen, er müsse sich in Sicherheit bringen vor der NATO, wo ja bekannt dafür ist, dass sie überall Länder angreift und annektiert und nachher besetzt. Und von dem her merkt man mal, wie lächerlich das war, was er bei der Ukraine gesagt hat. Und es zeigt auch wirklich, dass eines der grossen Probleme, die die Russen haben, ist der Islamismus. Und der ist zum Teil auch hausgemacht, muss man auch zugeben. In Tschetschenien haben die Russen also schon wie Barbaren gewütet zum Teil.
Ja, es ist aber nicht nur Tschetschenien, es war in Afghanistan. Und wahrscheinlich am wichtigsten, was in Syrien gemacht haben. Dort wäre der Assad gefallen, wäre gestürzt worden, wenn die Russen nicht gekommen wären und die Islamisten, eben die IS, hätten dort die Macht übernehmen können. Und aus dem Grund muss man annehmen, dass sie sich jetzt vor allem auf Russland kaprizieren, wobei sie sagen, ja, sie sind gegen Kreuzfahrer, gegen Juden und Christen und wenn die Weltherrschaft erreichen wollen, das müssen wir bei uns auch noch irgendwie ein bisschen begreifen. Wenn wir jetzt immer reden über Gaza oder Irak etc., das, was da jetzt abläuft, und es hat jetzt neue Meldungen gegeben, die wir wollen wirklich ein weltweites islamisches Kalifat anbringen mit allen Methoden.
Absolut. Und man sieht aber auch gleichzeitig, muss man auch zugeben, dass die Islamisten untereinander auch nicht alle im gleichen Strick ziehen. Iran, der jetzt ein enger Verbündeter geworden ist von Russland zum Beispiel, hat das ja wahrscheinlich nicht irgendwie organisiert, weil es wäre ja gegen die Interessen des Iran, sondern das sind ganz andere Organisationen. Aber noch eines, ich finde, der entscheidende Punkt ist, wie unglaublich gut und glatt der Putin kann lügen. Also, es ist eigentlich schon wahnsinnig, dass er jetzt den Leuten noch verkauft. Ja, das sind die Ukrainer gewesen. Das ist so völlig absurd. Und man weiss ja auch noch, dass die Amerikaner sie sogar darauf hingewiesen haben. Also, das hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn die Ukraine in den Händen steckt.
Nein, aber das zeigt, dass die Amerikaner das machen, obwohl sie ja Beziehungen haben mit Russland, die noch nie so schlecht gewesen sind. Und dass ihr Geheimdienst viel besser ist, dass der Putin so verblendet ist, dass er es nicht ernst genommen hat. Und dann, was er sich auch noch zeigen hat, wie man die Attentäter oder angeblich Attentäter behandelt hat. Also einem hat man das Ohr abgeschnitten und hat ihn aufgefordert, das Ohr zu essen. Das sind Methoden aus dem Mittelalter. Und der Putin stellt das noch ins Internet und will das zeigen und will sich so bei seiner Bevölkerung offenbar Sympathie holen. Das ist also grausam, die Art von Brutalität, die man dort sieht. Also von Staates wegen, nicht nur von einer Terrororganisation. Das ist shocking.
Absolut, aber das ist auch der Grund, warum dass die Leute, die das Gefühl haben, Russland ist jetzt da ganz normales, zivilisiertes Land und hat da wahnsinnig Mühe gehabt, dass die NATO sich ein bisschen ausbreiten im Osten, dass das vollkommen ein Blödsinn ist. Dass wirklich, Russland hat eine lange, lange Tradition von grosser Brutalität und zwar begangen vom Staat. Und das ist der Putin und die putinsche Tradition ist eine russische Tradition, die zurückgeht ins 17. Jahrhundert. Tut mir leid, wir haben vorher auch über die Bauern geredet. Das ist die DNA der Russen leider. Es gibt auch noch andere DNAs, Tolstoi, von den Russen, die besser sind. Aber was der Staat und seine Gewalttätigkeit betrifft, da ist in Russland einzigartig.
Aber eben, er hat das offenbar so falsch eingeschätzt. Er hat offenbar einfach die ganze Kräfte gegen die Ukraine geschickt und hat das nicht richtig angebracht. Während der Begräbnis von Nawalny hat es hunderte, tausende von Polizisten gehabt. Das hat er ernst genommen. Aber Bevölkerungsschützer bei einem Konzert, obwohl die Amerikaner genau gesagt haben, es kann bei einem Konzert passieren, hat er nicht gemacht. Und da fragt man sich wirklich, wie lange laufen die Russen dem Putin noch so nah und tun das auf die Seite schieben? Das kann man sich fast nicht vorstellen.
Ja, aber da glaube ich jetzt eben da, wo du gesagt hast, wegen dem Ohr, das würde ich ernst nehmen, das hat man auch beim Nawalny gesehen. Ich meine, die Russen wissen ganz genau, das ist ein gewalttätiger Staat und der rächt sich und der tut Strafen und der straft auf eine Art, wo du halt gleich dreimal überlegst, ob jetzt ein Leserbrief schreibst, der kritisch ist. Also das ist einfach so. Und ich meine, wir sind alles auch nicht, wir sind Gott sei Dank in der Schweiz geboren und leben da und haben alles das nie müssen beweisen, was das heisst unter so einem Regime. Was ich sicher bin, ist, für Putin ist das ganz peinlich, aber in drei Wochen ist es wieder vergessen.
Zum Schluss, fast traditionsgemäß, Donald Trump hat heute einen ganzen, ganzen wichtigen Tag.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach ESG-Risiken identifizieren. Einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also, wir nehmen die Sendung am Nachmittag um 2 auf. Wir wissen also nicht, was in New York bisher oder eben im Verlauf des Tages passiert. Weil dort ist jetzt morgen um 8 Uhr. Und vielleicht erfahrt man dann, bis die Sendung ausgeschaltet, was dort passiert ist. Es geht um einen Buß, den er muss zahlen von 454 Millionen Dollar, weil er sich billige Kredite mit falschen Angaben von seiner Firma erschlichen hat. Seine Anwälte haben gesagt, letzte Woche, der hat das Geld nicht, der hat es nicht zur Verfügung. Er hat am Freitag auf seinem Portal geschrieben, ich habe 500 Millionen Cash. Jetzt eine wichtige Frage, die ich mache. Wem glaubst du, am Trump oder seinen Anwalt?
Der Anwalt, ich glaube nicht, dass er das Geld aufbringt in so kurzer Zeit.
Du glaubst ihm nicht?
Nein, aber ich bin mir gewöhnt, dass der Donald Trump sehr viele Sachen sagt und nicht ganz stimmen.
Eben, also das ist mal eine Basis und man muss ja sagen, der Mythos Donald Trump ist von ihm genährt worden, er sei unendlich reich, unendlich erfolgreich als Geschäftsmann. Darum ist er dann geeignet als Präsident, als so ein erfolgreicher Businessman. Und viele Leute haben gesagt, ich wähle für ihn, weil er eben so reich und so erfolgreich ist. Und jetzt sieht es ein bisschen anders aus, Markus.
Ja gut, aber wenn du jetzt da hoffst, und das machen ja gewisse Demokraten, dass das einem Trump sehr schadet, wenn er jetzt das nicht zahlen kann und so weiter. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Er hat sicher ein finanzielles Problem für den Wahlkampf. Ich weiß nicht, wie er das nachher finanziert, wenn er jetzt die 500 Millionen muss zahlen. Das ist das Erste. Zweitens ist es ein bisschen peinlich, wenn er in der Trump Tower und so weiter plötzlich verschwindet oder er muss Mar-a-Lago verkaufen. Aber der Punkt ist, wenn das alles kommt, das würde ihn so zum Opfer machen von dieser politisch motivierten Justiz von New York, von einer Staatsanwältin, die vor ihrer eigenen Wahl gesagt hat, I'm gonna get him und so weiter. Also, wer das Gefühl hat, dass das schlecht ist für den Trump, was jetzt hier läuft, glaube ich, macht sich Illusion.
Also, ich glaube, der Mythos von ihm, das Wichtigste ist immer, sich bei reich und erfolgreich. Wenn das weg ist, dann ist das mal nicht gut für ihn. Ob ihm das schaden wird, ist eine andere Frage. Er hat ja so mal gesagt, er could shoot somebody on Fifth Avenue and wouldn't lose any voter. Er kann sich also alles erlauben, was erschreckend ist. Und das ist vielleicht gerade das, was am nächsten kommt, wenn er nicht einen noch verschießt, aber vielleicht seine Firma Desaster innebringt. Und das, was du gesagt hast wegen dem Wahlkampf, das stimmt gar nicht. Er hat ja jetzt schon mit den Spenden, die er bekommen hat, hat er seine Anwälte gezahlt und jetzt hat er sogar das Republikanische Komitee völlig unter seine Fitte genommen und seine Schwiegertochter Lara dort angebracht. Und dort heisst offiziell, wenn sie am Trump spendet für den Wahlkampf, kann man das für seine Gerichtskosten und seine Anwaltskosten nehmen. Das ist doch eine Situation, wo grotesk ist. Also ja, er hat noch gesagt, früher, ich bin so reich, ich brauche euer Geld gar nicht. Mhm. Ich kann alles zahlen. Jetzt kann er nicht einmal seine Anwaltskosten zahlen.
Aber Roger, das war vor 4 oder 5 Jahren oder 8 Jahren, das war etwas anderes, hat man noch nicht kennt als Politiker. Jetzt spielt das nicht mehr so eine grosse Rolle und so, es spielt viel mehr eine Rolle, dass er das Opfer ist von einer politisch motivierten Justiz, und das ist, das ist in New York offensichtlich. Ich meine, er darf nicht einmal berufen, bevor er gezahlt hat. Auch das ist ein Witz.
Das sind Regeln.
Das gibt's nicht. Ja, das ist halt Regeln, aber das ist ein Witz.
Und was heisst?
Und die Buße ist so, grotesk hoch. Jeder normale Jurist weiss ganz genau, das ist politisch motiviert. Die Staatsanwältin hat vorher schon gesagt, sie will den Trump ins Käfig bringen. Also Roger, das ist so klar. Und ich glaube, ganz ehrlich, es könnte sogar sein, dass der Trump das Geld sogar hat und das ganze Spiel extra so getrieben hat, damit ihm das wahnsinnig hilft. Weil eine der besten Karten, die er spielen konnte, und das haben die Demokraten nicht gedacht, war alle die Prozesse. Die haben ihm nur geholfen. Er ist in den Umfragen überall aufgegangen. Die Republikaner haben selber... Und das haben sie selber müssen erleben. Alle die anderen Kandidaten haben keine Chance mehr gehabt, dann, wo die Prozesse angefangen haben. Weil der Joe Biden, todsicher, der Trump will das Gegner, weil er das Gefühl hat, der könne schlagen. Aber grundsätzlich schadet ihm das ganz sicher nicht.
Also, es ist natürlich falsch, die Prozesse haben nicht angefangen. Der Trump hat mit allen Methoden und mit vielen Anwälten, hat ihm 50 Millionen im letzten Jahr geholt, versucht zu verhindern, verzögern. Und darum ist das auch noch nicht passiert. Und er kann ja Berufung gehen in New York, und dort kann man schauen, wie es rauskommt. Aber es ist ja etwas anderes passiert. Er hat ja eine Firma irgendwie ins Leben gegeben, Truth Social, und hat das wollen als Alternative machen zu X, oder? Wie das heute heisst. Und was ist das für eine Firma? Also dort hat der Umsatz gehabt, 5 Millionen letztes Jahr, 49 Millionen Verlust und ist jetzt an die Börse gegangen mit einem Börsenwert von 7 Milliarden. Ganz klarer Betrug. Ponzi-Scheme, Leute, die dort Geld investieren, die werden das Geld verlieren, wenn es nicht im richtigen Moment rausgeht. Markus, willst du dort einen Stutz investieren?
Nein, aber es sieht ja so aus, dass er das Geld überkommt. Und vielleicht sind das auch Leute, die das sehr gut finden. Mal, das ist ja so. Aber
sechs Monate muss es reinlassen, bis dann ist es schon lange zusammengebrochen.
Das ist etwas anderes.
Ja, aber nur schon so etwas zu machen.
Er kann es bringen. Es kann sein, dass er die 7 Milliarden sogar lösen kann. Er kann sie aber erst in sechs Monaten brauchen, das Geld. Aber Roger, schau, noch einmal. Ich weiss gar nicht, warum dass du dich jedes Mal über das Gleiche aufregst.
Weil er lieber ein Gangster ist.
Und nie auf das eingehst, warum dass er, wenn es so weitergeht, todsicher zum Präsidenten
gewählt wird.
Todsicher. Also wenn es so weitergeht, kann er sagen, wenn jetzt der Trump muss erleben, wie man den Trump Tower zum Beispiel irgendwie beschlagnahmt und so weiter, kann er sagen, dann ist er fast unschlagbar.
Also erstens ist es kein Tower, er nennt es hier Tower. Tower ist, wenn man es viel höher hat, ist einer von der Welt. Es hat 100 Gebäude in New York, die höher sind. Auch das ist fake.
Ja, natürlich.
Nein, Moment. Nein. Tot sicher, oder? Wir wissen ja, Markus, seine Prognosen sind immer falsch.
Hat ja, er hat gesagt,
im Frühling 24 wird China Taiwan angegriffen. Nächste Prognose.
Der Frühling ist noch nicht vorbei.
Ja, haltest du an dem fest?
Sieht zurzeit nicht so aus. Okay. Aber Taiwan bleibt dort.
Genau, und dass der Gaza-Krieg Ende 2023 vorbei ist, sieht auch nicht so. Anyhow, also tot sicher wird der Trump gewählt. Und ich frage mich jetzt noch,
ich habe gesagt, wenn, ich habe eine Bedingung gemacht. Gell?
Was ist die Bedingung?
Ich habe gesagt, wenn das so wie kommt, also der Trump Tower, wo Trump Tower heisst, ob das jetzt richtig ist oder
so
falsch, ist ja egal. Wenn der beschlagnahmt wird und eine grosse Anteilnahme von der Öffentlichkeit kann das sagen, dann gehen seine Umfragewerte durch die Decke. Und der Punkt ist, was du nicht siehst, ist, und das ist eine interessante Umfrage, die letzte gemacht worden ist, der Trump ist gar nicht so beliebt. Aber der Joe Biden ist so extrem unbeliebt inzwischen, dass er deswegen nicht gewählt wird.
Gut, also der Trump Tower wird nicht beschlagnahmt, weil es gibt viele andere Gebäude, zum Beispiel dort unten in Wall Street 40, und er hat Golfclubs etc. Also das wird mir nicht passieren. Hast du noch eine andere Bedingung, die müsste erfüllt sein, damit er todsicher gewählt wird?
Nein, es kommt wahrscheinlich so, wie es du nicht willst, aber das ist ja gleich. Und du kannst ja hoffen, dass ich falsch liege. Ich sage, selten liege ich falsch. Gut. Da können sie ja sein, das ist immer bei Wahlen so.
Also, es ist nicht richtig, dass der Biden unbeliebter ist als der Trump. Sind beide unbeliebt. Und die Frage ist, die haben also das Killer und Charybdis, die müssen wählen zwischen zwei Leuten, die beide unbeliebt sind. Und das ist natürlich für die Amerikaner keine gute Ausgangssituation. Also, nächsten Montag gibt es uns nicht. Dann ist Ostermontag, aber in zwei Wochen sind wir wieder da. Viel Vergnügen im Programm von Radio 1 an diesem schönen Abend.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der Emil. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.